Hanf war jahrtausende lang schlicht eine Heilpflanze. Ja, noch im 19. Jahrhundert galt er auch in der europäischen Schulmedizin als probates Mittel gegen Rheuma, Cholera oder Schlafprobleme. Doch dann plötzlich, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, folgte unvermittelt der Abstieg ins Reich des Bösen.
Man muss sich vorstellen, dass die Ärzte sich vom Quacksalbertum abgrenzen wollten und möglichst nur standardisierte Medikamente verwenden wollten. Also da kam damals Aspirin auf den Markt, Heroin kam auf den Markt.
Sagt Franjo Grotenhermann, Arzt und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin. Dass Cannabis plötzlich aus dem Medizinschränkchen flog, lag also nicht an seiner Gefährlichkeit, sondern schlicht daran, dass man noch nicht ausreichend über die Pflanze wusste.
Bei Cannabis war das Problem vorhanden, dass es zwar wirksam war, dass man aber das THC noch nicht genau kannte und dann auch keine standardisierten Präparate anbieten konnte.
Übrigens, für Heroin galt das nicht, weshalb Bayer dieses bis in die 30er Jahre hinein als Wundermittel gegen alles Mögliche vermarktete. Höchst rein, bis zu 25 Gramm pro Packung und laut Werbeversprechen keinesfalls suchterzeugend. Aber das ist eine andere Geschichte. Ein paar Jahrzehnte später gelang es Chemikern schließlich aber auch, das THC, also den Hauptwirkstoff in Cannabis, exakt zu beschreiben. Leider etwas zu spät.
1964 wurde THC erstmals vollständig dargestellt. Man kannte die Strukturformel ganz genau. Und zu dieser Zeit waren aber die internationalen Drogenabkommen schon verabschiedet. Das heißt, die Synthese von THC kam irgendwie 10 oder 15 Jahre zu spät.
Bei diesen Antidrogenabkommen wurden neben Cannabis zwar auch der Kokabusch und der Schlafmohn verboten. Eine medizinische Verwendung war in den Abkommen aber klar erlaubt. Blöd nur, dass Cannabis und dessen Inhaltsstoffe es bis zu diesem Zeitpunkt nicht zum offiziellen Medikament gebracht hatten. Seit den 90er Jahren werden Funktion und Wirkungsweise von THC und weiteren Cannabinoiden deutlich besser verstanden. Erstaunlich ist dabei vor allem die Wirksamkeit in völlig unterschiedlichen Bereichen.
Das liegt daran, dass wir alle ein Endokannabinoid-System besitzen. Und dieses Endokannabinoid-System ist eines der wichtigsten hemmenden Systeme im zentralen Nervensystem. Wenn da eine zu starke Neurotransmitteraktivität ist aufgrund von Schmerzen, dann wirkt das Endokannabinoid-System dem entgegen. Das gleiche gilt für verstärkte Muskelspannung, für Übelkeitsgefühle, für erhöhten Augeninnendruck. Also für sehr verschiedene Aspekte.
Theoretisch ließen sich nun Cannabis oder einzelne Cannabinoide gegen zahlreiche Beschwerden als Medikament zulassen. Praktisch ist das aber kaum wahrscheinlich.
Wenn man ein Cannabis-Medikament für Appetitlosigkeit bei Krebs zulassen möchte, muss man riesige Studien machen, Phase-3-Studien mit 200, 300 Teilnehmern und halt Millionen investieren.
Dieses Zulassungsverfahren müsste übrigens für jedes einzelne Anwendungsgebiet erfolgen, sprich für Dutzende von Indikationen. Damit ist vorerst wohl eher nicht zu rechnen. Chronisch Kranke dürfen sich unter bestimmten Bedingungen aber auch mit dem guten alten Gras selbst therapieren.
Und dann besteht eine Möglichkeit, eine Ausnahmeerlaubnis zur Verwendung von Cannabisblüten zu bekommen von der Bundesopernstelle. Und da muss man dann nachweisen, dass man wirklich anderweitig austherapiert ist. Also dass der Schmerz zum Beispiel nicht auf Opiate anspricht.
Laut Grotenhermann werde von dieser Möglichkeit noch viel zu selten Gebrauch gemacht. Bislang war Gras aus der Apotheke aber auch ziemlich teuer. Bei Grammpreisen zwischen 14 und 21 Euro kamen für Schmerzpatienten Kosten von bis zu 3000 Euro monatlich zusammen, die selbstredend nicht von der Krankenkasse erstattet wurden. In diesem Licht betrachtet ist die jüngste Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln ein kleiner, aber wichtiger Fortschritt.